Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Auch wenn es völlig überraschend war, dass Verteidigungsministerin von der Leyen durch die EU-Staats- und Regierungschefs für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin vorgeschlagen worden ist, immerhin war man sich in diesem Kreis einig. Ganz anders sieht das im Europäischen Parlament aus. Die Abgeordneten dort sind brüskiert, dass ihr Prinzip, einen Spitzenkandidaten der Europawahl auch zum Kommissionschef zu machen, gekippt wurde. Entscheidend daran mitgewirkt hat der französische Präsident Emmanuel Macron. Er war nicht nur gegen den Vortritt für die Spitzenkandidaten, sondern insbesondere gegen Manfred Weber von der konservativen Europäischen Volkspartei, den die Bundeskanzlerin wiederum unterstützte. Wie das deutsch-französische Tandem im Moment läuft, das fragen wir vor diesem Hintergrund Henrik Utterwedde vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Die Menschen in den USA erleben heute einen außergewöhnlichen Unabhängigkeitstag. Es gibt an diesem 4. Juli nicht nur die traditionell unpolitischen und unbeschwerten Feste. Präsident Trump hat eine Militärparade bestellt und erntet dafür viel Kritik, aber auch Zustimmung. Das ist ein weiteres Thema in dieser Sendung. Ursula von der Leyen wird es also nicht leicht haben, die Abgeordneten des EU-Parlaments davon zu überzeugen, sie zur neuen Chefin der EU-Kommission zu wählen. Das liegt weniger an ihr als Person als an dem ganzen Verfahren. Umso mehr wird von der Leyen für sich werben müssen. Damit hat sie heute schon im Europaparlament begonnen. Unterstützt wurde sie dabei von dem noch EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Paul Vorreiter berichtet.
EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte es sicher geahnt. Im EU-Parlament würde er deutliche Kritik an dem von den Staats- und Regierungschefs ausgehandelten Personalpaket hören. Und so kam es dann auch.
Ich will Ihnen an dieser Stelle deutlich sagen, dass der eigentliche Skandal darin besteht, dass solche Lösungen in Hinterzimmern geführt werden, in Hinterzimmern gefunden werden, dass intransparent an Lösungen gearbeitet wird, die das Parlament nicht mit einbeziehen und die Demokratie in Europa tatsächlich hohn sprechen.
Kritisierte Martin Schirdewan von der Linksfraktion. Für die britische Abgeordnete Nina Gill haben sich die meisten Staats- und Regierungschefs über den Tisch ziehen lassen.
Those who are against the rule of law have won.
Die gegen den Rechtsstaat sind, haben gewonnen. Die Visegrad 4 Staaten haben es geschafft, den gesamten Rat moralisch zu korrumpieren. Und wenn dieses Haus zustimmt, dann werden negative Kräfte das Ruder übernehmen. Deswegen ist es wichtig, dass dieses Haus dem Spitzenkandidatensystem treu bleibt und die Vorschläge des Rates zurückweist. Hingegen hob Donald Tusk hervor, dass es erstmals in der Geschichte der Europäischen Union gelungen sei, gleich viele Frauen wie Männer für die Schlüsselposten vorzuschlagen. Neben Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission soll die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, an die Spitze der Europäischen Zentralbank wechseln. Ich bin froh und stolz, dass wir eine perfekte Geschlechterparität erreicht haben. Das ist ein sehr positiver Wandel. Europa redet nicht nur über Frauen, sondern wählt auch Frauen aus.
It is choosing women.
Ein perfektes Paket ist es allerdings auch für Ratspräsident Tusk nicht. Der Pole gab zu, dass der Osten Europas nicht vertreten sei. Der Rat hatte dem Parlament vorgeschlagen, den ehemaligen bulgarischen Premier Sergei Stanishev zum Parlamentspräsidenten zu wählen. Die Abgeordneten wählten allerdings den Italiener David Sassoli in das Amt. Ebenso in dem Personalpaket leer ausgegangen sind die Grünen, die allerdings Teil einer breiten proeuropäischen Allianz im Parlament sein sollen. Donald Tusk streckte den Grünen daher die Hand aus.
I am fully confident.
Ich bin überzeugt, dass nicht nur die Koalition von den Grünen und ihrer Präsenz in den Entscheidungsfindungsgremien der EU profitiert, sondern ganz Europa. Deswegen rufe ich dazu auf, bei den Nominierungen zur Kommission die Grünen mit einzubeziehen. Das werde ich heute auch Ursula von der Leyen direkt mitteilen.
Newly nominated Ursula von der Leyen will also listen to my appeal.
Die Grünen schließen eine Unterstützung von der Leyen nicht aus. Der Europaabgeordnete Sven Giegold berichtete jedoch von großer Skepsis in seiner Fraktion. Es soll zügig eine öffentliche Anhörung mit der CDU-Politikerin organisiert werden. Von der Leyen twitterte bei ihrem Besuch in Brüssel, dass es ihr wichtig sei, klugen Rat einzuholen, allen Fraktionen zuzuhören und gemeinsam einen Plan für Europas Zukunft zu erarbeiten. Sie zeigte sich am Nachmittag mit Donald Tusk und zuvor mit dem amtierenden Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, beantwortete aber keine Fragen. Zu dem Treffen hieß es vom Sprecher der EU-Kommission:
The President assured the candidate.
Juncker versicherte von der Leyen, dass sie sich auf die Unterstützung der Kommission und seine persönliche Unterstützung verlassen kann, dass, sollte Parlament gewählt werden, ein reibungsloser Übergang stattfinden soll. Beide versprachen, in engem Kontakt bleiben zu wollen.
The two agreed to remain in close contact.
Der Bericht von Paul Vorreiter. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist schon lange gegen das Prinzip der Spitzenkandidaten. Lieber wären ihm für die Europawahl transnationale Listen gewesen. Die Entscheidung, dass der Europäische Rat die deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen als Chefin der EU-Kommission nominiert hat, geht ganz erheblich auf Macron zurück. Angeblich hat er den Namen von der Leyen sogar selbst ins Spiel gebracht. Bestätigt hat der französische Präsident zumindest, dass von der Leyen nicht die erste Wahl auf deutscher Seite gewesen sei und dass er ihre Kandidatur mit viel Nachdruck verteidigt habe. Manfred Weber, den Spitzenkandidaten der konservativen Volkspartei dagegen, hatte Macron abgelehnt, obwohl Bundeskanzlerin Merkel für Weber war. Was das alles für das deutsch-französische Verhältnis bedeutet, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Henrik Utterwede gesprochen vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Im Élysée-Palast ist man stolz auf das französisch-deutsche Tandem und in der französischen Presse heißt es, dieses Tandem sei jetzt gestärkt. Ich habe Henrik Utterwede erst gefragt, ob das stimmt oder ob genau das Gegenteil der Fall ist, weil Macron gegen den Willen von Angela Merkel durchgesetzt hat, dass Manfred Weber nicht EU-Kommissionschef wird.
Ja gut, zunächst einmal stimmt, dass die Reaktionen in Frankreich, nicht nur im Élysée-Palast, sondern auch in der Presse, ganz anders sind als hierzulande. In Frankreich sieht man in der Tat eher eine Stärkung des deutsch-französischen Tandems, weil es eben gelungen sei, ein Personaltableau zu schnüren, was eben doch auf eine sehr, sehr große Mehrheit der Regierungschefs jedenfalls gestoßen ist. Dass Macron vom Spitzenkandidatenmodell wenig hält, aus verschiedenen Gründen, die auch in parteipolitischer, französischer Linie liegen, das wusste man seit langem. Insofern war das ja auch nichts Neues, dass er hier sozusagen alles getan hatte, um jetzt sich nicht darauf festlegen zu lassen, dass er massiv Manfred Weber versucht hat zu verhindern, erfolgreich versucht hat zu verhindern, ist sicherlich kein sehr freundlicher Akt gegenüber Deutschland gewesen, aber man musste damit umgehen und letztendlich, denke ich, hat sich die Kanzlerin ja am Ende mit Macron, aber auch mit anderen in der EU für ein, wie ich finde, ausgewogenes Tableau entscheiden können.
Sie haben jetzt gerade von keinem sehr freundschaftlichen Akt gesprochen. Da gab es ja noch viel schärfere Kritik an Macron. Der Chef der Gruppe von CDU und CSU im Europäischen Parlament, Daniel Caspari, der hatte Macron sogar vorgeworfen, Zitat, antideutsch unterwegs zu sein. Wie kam das denn an auf französischer Seite?
Ja gut, das kam mit Sicherheit nicht gut an und einer der Punkte, der jetzt in Paris auch hervorgehoben wird, ist in der Tat zu sagen, ja bitte, wenn Macron jetzt Ursula von der Leyen ins Spiel gebracht hat, dann könne man eben nicht davon sprechen, dass hier ein antideutscher Effekt im Spiel gewesen sei gegen Weber, weil ja eben im Grunde genommen Deutschland insofern doch den Zuschlag für die EU-Kommission bekommen hat. Insofern, ja, ich glaube, es ist sehr viel Aufgeregtheit dabei, wie bei vielen schwierigen Entscheidungen. Die deutsch-französischen Beziehungen, überhaupt das Verhältnis Macron-Merkel und zwischen Deutschland und Frankreich ist in schwierigem Fahrwasser. Es ist grauer Alltag und die Mühen der Ebene, um Kompromisse zu finden in einer EU, die immer weiter auch auseinanderdriftet. Die Arbeit wird ja nicht leichter dadurch. Und insofern denke ich, ist aber das auch nicht unbedingt etwas Neues. Deutsch-französische Arbeit in und für Europa ist immer auch mit Konflikten behaftet, auch mit unterschiedlichen Meinungen behaftet. Und es kommt dann immer darauf an, in welcher Weise eben beide dann irgendwo wieder sozusagen zu einer Kompromisslinie finden. Das ist die Geschäftsgrundlage deutsch-französischer Beziehungen. Die galt schon vor 10, 20 Jahren und die gilt auch noch heute. Allerdings unter erschwerten Bedingungen einer EU, die immer stärker auseinanderdriftet.
Aber einen Machtkampf zwischen Angela Merkel und Emmanuel Macron sehen Sie in diesem Zusammenhang nicht?
Nein, ich meine, wir müssen auch eines sehen. Dieses Spitzenkandidatenprinzip ist in Deutschland sehr, sehr populär, wie auch Meinungsumfragen ja belegen. In anderen Ländern
nicht
wird
nur in
das,
Deutschland, auch in sehr vielen anderen europäischen Ländern.
Ja, auch
Ländern,
in anderen Ländern, aber eben auch nicht überall. Macron hat sehr klar gemacht, dass er eben das nicht für die alleinige Weisheit hält. Im Übrigen gelten die Verträge. Bei den Verträgen ist es so, dass Parlament und Rat sich einig werden müssen bei dem Spitzentableau. Und dass jetzt dieses Spitzenkandidatenmodell Schaden gelitten hat, ist sicherlich ein Schaden für die EU und auch fürs Parlament. Wenn man genau hinguckt, muss man allerdings auch der Wahrheit die Ehre geben und sagen, es ist nicht allein Macron oder auch Orban oder andere, die dieses Prinzip kaputt gemacht haben. Das Europäische Parlament hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und auch diejenigen, die sich heute teilweise sehr, sehr stark in Deutschland aufboostern, waren auch daran beteiligt, etwa den designierten renommierten Kandidaten Manfred Weber im Parlament zu demontieren, um eine andere Lösung zu finden. Also insofern gibt es da, denke ich mal, mehrere Schurken im Spiel. Und da sollte man sich nicht so sehr stark aus dem Fenster lehnen.
Was erhofft sich Macron von Ursula von der Leyen?
Na, ich denke, dass er, das hat er ja gesagt, es ist für französische, aus französischer Sicht immer gut, wenn jemand fließend Englisch und Französisch spricht, wie Ursula von der Leyen. Inhaltlich hat sie ihn wohl offensichtlich überzeugt, auch durch ihre klare Haltung zu einer europäischen Verteidigungspolitik, die ja auch ganz vorne auf der Agenda steht, und sieht in ihr eben eine überzeugte Europäerin, eine moderate Konservative. Und ich denke, dass das den Ausschlag gegeben hat, dass nebenbei gesagt jetzt auch zum ersten Mal die Möglichkeit besteht, dass eine Frau EU-Kommissionspräsidentin wird. Das ist dann sicherlich noch ein Beiwerk, was man auch gerne mitnimmt. Und insgesamt enthält das Fünfer-Tableau ja zwei hochkarätige politische Frauen. Insofern, ja, das alles, denke ich, ist aus französischer Sicht ausreichend gewesen, um jetzt dieser Personalie nicht nur zuzustimmen, sondern sie auch zu forcieren.
Und war es auch ein geschickter Schachzug von Macron? Denn er kann sich ja jetzt schon ein bisschen als Macher in der EU präsentieren, was ihm sicherlich im eigenen Land gut tut, obwohl seine Partei bei den Europawahlen ja nur auf dem zweiten Platz gelandet ist, hinter dem Rassemblement National von Marine Le Pen.
Das ist sicherlich richtig. Also innenpolitisch hat er sicherlich gepunktet. Das hat er auch bitter nötig gehabt.
Und er hat tatsächlich gepunktet, das zeigt sich?
Ich denke, er hat in Frankreich gepunktet. Wie gesagt, die Reaktionen in Frankreich sind eigentlich sehr, sehr positiv auf diesen Deal, sage ich mal, von Macron. Da hat er sicherlich punkten können. Aber es ist ja, nochmal, es ist ja kein Deal, wo jetzt sozusagen ein französischer Präsident Cocorico ruft und sagt, hier, ich habe sie alle über den Tisch gezogen und Frankreich hat gewonnen. Sondern es ist ja ein ausgewogener Deal. Natürlich hat Frankreich mit Christine Lagarde einen wichtigen Posten, der EZB-Chefin jetzt künftig für sich. Deutschland bekäme vorbehaltlich der Parlamentszustimmung Posten des EU-Kommissionschefs. Ich habe mir die Pressestimmen auch mal in anderen europäischen Ländern angesehen. Es gibt teilweise eine ganz andere Kritik, die ist auch nicht ganz neu. Die sagen, na gut, schauen wir mal, wer ist bei der Postenvergabe berücksichtigt worden? Deutschland und Frankreich in erster Linie. Und dann Italien, die bisher zwei Spitzenpositionen hatten, die gehen leer aus. Und dann sind noch die Holländer dabei. Osteuropa geht leer aus. Die ganz kleinen Staaten gehen auch leer aus. Also da gibt es durchaus auch Kritik daran, dass Deutschland und Frankreich mit diesem Deal für Deutschland und Frankreich gesorgt haben und nicht so furchtbar viel für die anderen Länder.
Sagt Henrik Utterwedde vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Danke für das Gespräch.
Bitteschön.
Nicht nur unter den Abgeordneten des EU-Parlaments ist die CDU-Politikerin von der Leyen umstritten. In Berlin sorgt die Personalie für Krach in der Großen Koalition. Weil die SPD gegen die Entscheidung der EU-Staats- und Regierungschefs ist, musste sich Bundeskanzlerin Merkel beim Gipfel in Brüssel aus Rücksicht auf den Koalitionspartner sogar enthalten, als über von der Leyen abgestimmt wurde. Und auch am Tag danach ebbt die Diskussion nicht ab. Katharina Hamberger fasst sie zusammen.
Die Sozialdemokraten sind wenig begeistert von dem Vorschlag, dass die Verteidigungsministerin an die Spitze der EU-Kommission wechseln soll. Im Deutschlandfunk sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner, es sei kein Beitrag, der die Koalition zusammenbringe. Union und SPD hätten beide im Europawahlkampf für die Spitzenkandidaten geworben.
Und was jetzt herauskommt, ist etwas, wo jemand ins Amt gehoben werden soll, der nicht auf den Wahlplakaten stand. Und das Ganze übrigens noch als Ergebnis eines eher Erpressungsprozesses durch die Herren Orban, Salvini, Strache und so weiter. Also diejenigen, die antieuropäisch gesonnen sind.
Das könne einem nicht gefallen, so Stegner weiter. Deshalb habe die SPD auch nicht zugestimmt.
Sondern Frau Merkel musste sich im Europäischen Rat enthalten und das bei einem Vorschlag für eine deutsche Politikerin, das zeigt ja das ganze Dilemma dieses Prozesses. Und das ist ein richtiger Beitrag zur Politikverdrossenheit, den sich gerade Union und SPD, finde ich, am allerwenigsten erlauben können, wenn ich mir die gegenwärtige politische Situation betrachte.
Die sozialdemokratischen Abgeordneten im Europaparlament hätten keinerlei Grund, für Frau von der Leyen zu stimmen, meinte Stegner. Klar ist bislang, dass die SPD-Spitzenkandidatin für Deutschland, Katharina Barley, nicht für von der Leyen stimmen will. Auch Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt und einer der Bewerber um den SPD-Parteivorsitz, stellte sich gegen die Verteidigungsministerin. Er sagte dem rbb-Inforadio, er würde es begrüßen, wenn das Parlament die Kraft finde, einen der Spitzenkandidaten des Europawahlkampfes zum Chef der EU-Kommission zu wählen, so Roth. Ganz so weit, den SPD-Europaabgeordneten eine Wahlempfehlung zu geben, will die kommissarische Parteivorsitzende Malu Dreyer nicht gehen. Allerdings betonte auch sie im ZDF, die SPD habe richtig gehandelt, man habe gehalten, was man versprochen habe.
Jetzt wird es darum gehen, die nächsten zwei Wochen, dass im Parlament eben abgewogen wird, dass man sich auseinandersetzt mit diesen Fragen und dass man womöglich auch einen Weg aufmacht, wie man eigentlich in Zukunft dieses Spitzenkandidatenprinzip auch einhalten kann und es nicht einfach über Bord wirft jetzt mit dieser Entscheidung.
So Dreyer. Sie widerspricht außerdem dem früheren SPD-Chef Sigmar Gabriel, der Merkel einen Verstoß gegen die Regeln der Bundesregierung vorgeworfen hat und meinte, das sei ein Grund, die Koalition zu verlassen.
Ich gehe nicht so weit, denn ich kann nicht Frau Merkel vorhalten, dass sie sich nicht entsprechend des Koalitionsvertrages verhalten hätte. Sie hat sich im Europäischen Rat enthalten.
Erfreut sei die SPD aber nicht, wie das Ganze gelaufen sei, so Dreyer weiter. Man hätte sich durchaus eine vertrauensbildende Maßnahme vorstellen können. Wirklich glücklich mit der Entscheidung für von der Leyen und damit gegen Manfred Weber ist man auch bei der CSU nicht. Man scheint sich aber fügen zu wollen. Aus Verantwortung für das Land und Europa akzeptiere die CSU die Entscheidung, aber jubeln könne sie nicht, meinte der CSU-Vorsitzende Markus Söder und zeigte gleichzeitig mit dem Finger in Richtung Koalitionspartner SPD. Der deutschen Presseagentur sagte er, die Sozialdemokraten hätten Deutschland blamiert, weil sie mit ihrem Nein zu von der Leyen Kanzlerin Angela Merkel gezwungen hätten, auf dem EU-Sondergipfel als einzige nicht zuzustimmen und sich zu enthalten. Das sei einfach nur destruktiv.
Katharina Hamberger berichtete, und wenn Ursula von der Leyen tatsächlich EU-Kommissionschefin wird, müsste sie dann auch noch die deutschen Bürger von sich überzeugen. Die sehen die Verteidigungsministerin in dem möglichen neuen Amt nämlich äußerst skeptisch. Das belegt der neueste ARD-Deutschland-Trend. Das aktuelle politische Meinungsbild fasst Sabine Henkel zusammen.
Ob Ursula von der Leyen diesen Deutschland-Trend so bewerten würde wie ihre Nominierung zur EU-Kommissionspräsidentin?
Ich bin überwältigt, dankbar und fühle mich sehr geehrt.
Wohl kaum, denn Infratest hat ermittelt, dass 56% der befragten Wahlberechtigten davon ausgehen, dass von der Leyen keinen guten Job in Brüssel machen wird. Nur ein Drittel der Befragten sieht von der Leyen positiv. Überraschend dabei wiederum, dass hauptsächlich FDP-Anhänger von der Leyen zutrauen, eine gute Kommissionspräsidentin zu sein. Was wiederum FDP-Chef Lindner erstaunen dürfte, der doch von der Leyen fehlgeleitetes Management vorwirft.
Ob das fehlgeleitete Management im Verteidigungsministerium eine Referenz dafür ist, die Spitzenposition der europäischen Exekutive zu erklimmen, da setze ich Zweifel rein.
Keine Zweifel will Annegret Kramp-Karrenbauer aufkommen lassen. Nachrücken ins Kabinett will sie nicht. Sie habe als CDU-Vorsitzende genug Arbeit. Dass sie diese Arbeit gut macht, sehen im Deutschland-Trend nur 22%. Anders sieht es bei der ehemaligen CDU-Chefin aus. Angela Merkel ist beliebter als alle anderen abgefragten Politiker aus der ersten Reihe. Die Bundesregierung bekommt hingegen keine hohen Zustimmungswerte. Nur 3 von 10 Befragten sind zufrieden. Vor allem beim Klimaschutz wünschen sich die Befragten mehr Maßnahmen. 92% setzen dabei auf erneuerbare Energien und 68% sind dafür, dass Flugreisen verteuert werden. Auch ein schnellerer Ausstieg aus der Kohle hat viele Anhänger, 64%. Unpopulär hingegen ist eine CO2-Steuer, die etwa Benzin oder Erdöl verteuern würde. Eine satte Mehrheit lehnt das ab. Noch weniger Menschen wollen, dass Autos mit Verbrennungsmotoren teurer werden. Es sind 72%. Sehr klar beziehen die Befragten Position zum Rechtsextremismus. 2/3 haben Sorge, dass Rechtsextreme den Staat verändern könnten. 66% meinen, dass der Staat Neonazis und Rechtsextremen zu oft freie Bahn lasse. Merkel hatte nach der Ermordung des Regierungspräsidenten Lübcke vor Publikum versprochen, mehr zu tun.
Der Kampf gegen Rechtsextremismus erfordert eine klare Abgrenzung von Rechtsextremismus. Die nehmen wir vor und die muss im politischen Raum durchgesetzt werden.
Ein anderes Thema im Deutschlandtrend ist die Seenotrettung von Flüchtlingen. Eine klare Mehrheit vertritt die Ansicht, dass grundsätzlich nicht verfolgt werden sollte, wer Flüchtlinge aus Seenot rettet. 73% stimmen damit sinngemäß mit Außenminister Maas überein, der nach der Festnahme der Kapitänin Rakete erklärt hatte:
Menschenleben zu retten, das kann kein Verbrechen sein, sondern das ist nichts anderes als ein humanitärer Akt.
Bleibt die Sonntagsfrage. Also wen würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre? Hier bleiben die Grünen mit 26% vorn, gefolgt von CDU und CSU mit 25%. Die AfD bleibt bei 13%, FDP und Linke bekommen jeweils 8%. Die SPD verbessert sich, zwar nur um einen Punkt, aber 13 ist mehr als 12.
Informationen von Sabine Henkel. Großen Einfluss im Personalpoker in Brüssel hatten auch die Visegrad-Staaten und Österreich. Sie verhinderten maßgeblich, dass der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten, Franz Timmermans, als EU-Kommissionschef zum Zuge kam. Sebastian Kurz, der wegen der Ibiza-Affäre als österreichischer Bundeskanzler zurückgetreten ist, stand heute zu seiner Haltung, was die Entscheidung in Brüssel betrifft. Kurz besuchte in Berlin zunächst die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Stefan Dietjen berichtet.
Zwei, die Bundeskanzler werden wollen, stehen in demonstrativer Eintracht nebeneinander. Der eine war es und will es wieder werden, die andere muss das Amt erstmals erringen. Annegret Kramp-Karrenbauer und Sebastian Kurz. Vor der Begegnung mit der CDU-Vorsitzenden war Kurz, der Ende September als Spitzenkandidat der österreichischen Konservativen bei der vorgezogenen Nationalratswahl antreten wird, von Angela Merkel empfangen worden. Erstes Thema: das Scheitern des gemeinsamen EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber bei der Nominierung des EU-Kommissionschefs. Nachdem sich abgezeichnet hatte, dass Weber weder im Europaparlament noch im EU-Rat genügend Unterstützung finden würde, hatte sich Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel zunächst für den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten bei der Europawahl Franz Timmermans eingesetzt. Sebastian Kurz zeigte sich erleichtert, dass auch das erfolglos geblieben war.
Wir sind heilfroh, dass es nicht Franz Timmermans geworden ist. Ich glaube, dass ein Linksruck auf europäischer Ebene schädlich gewesen wäre. Seine Position in Fragen der Wettbewerbsfähigkeit, aber auch der Migration und darüber hinaus, die lehnen wir ganz klar ab. Und insofern sind wir fest davon überzeugt, dass Ursula von der Leyen hier eine deutlich bessere Wahl ist.
Die Sorge, dass die deutsche Bundesverteidigungsministerin nun in der nächsten Stufe des Verfahrens im Europaparlament keine Mehrheit finden könnte, eint nun die christlich-konservativen Parteiführer in Wien und Berlin. Seine ÖVP-Leute stünden hinter von der Leyen, versicherte Kurz. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die auch in den eigenen Reihen noch Überzeugungsarbeit leisten muss, wandte sich an den Koalitionspartner. Wegen des Widerspruchs der SPD hatte sich ausgerechnet Angela Merkel bei der Abstimmung über die Nominierung von der Leyen als einzige im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs enthalten müssen.
Wenn die deutschen Sozialdemokraten wirklich an ihrer destruktiven Haltung gegenüber der Kandidatur von Ursula von der Leyen festhalten, dann wäre dies eine Belastung auch für die Koalition.
Für Gesprächsstoff mit Sebastian Kurz sorgte unterdessen auch der deutsch-österreichische Streit um die Verkehrspolitik. Nach dem Scheitern der deutschen Mautpläne vor dem Europäischen Gerichtshof hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mit einer Klage gegen österreichische Regelungen zur Steuerung des Transitverkehrs durch Tirol gedroht. Sebastian Kurz warb in Berlin um Verständnis.
Wir haben immer mehr Menschen, die Autobahn verlassen und die über irgendwelche Ortsstraßen dann versuchen voranzukommen, wenn es staut. Das führt zu einem enormen Verkehrsaufkommen. Aber ich bin froh, dass ich auch auf deutscher Seite bei meinen Gesprächspartnern den Eindruck habe, dass der Wunsch da ist, eine gemeinsame Lösung zustande zu bringen.
Die sommerliche Reisesaison, die in diesem Jahr mit dem österreichischen Wahlkampf zusammenfällt, dürfte in das dafür sorgen, dass das Thema heiß bleibt. Mit sogenannten Blockabfertigungen von Lkw sorgten die österreichischen Behörden zuletzt immer wieder für lange Staus auf der Brenner-Autobahn. Zudem werden Landstraßen, die bei Staus gerne als Umgehungen genutzt werden, für den Fernverkehr gesperrt. Die Bundesregierung sieht darin eine unzulässige Einschränkung des freien Waren- und Personenverkehrs innerhalb der EU.
Der Bericht von Stefan Dietjen und wir haben um 23.33 Uhr Kurzmeldungen des Tages. Nach dem Rückzug des bisherigen Bremer Bürgermeisters Carsten Sieling soll Andreas Bovenschulte neuer Regierungschef im Bundesland Bremen werden. Felicitas Böselager.
Das war keine Überraschung. Seit Montag, also seit der regierende Bürgermeister Carsten Sieling, SPD, seinen Rückzug angekündigt hat, kursierte eigentlich nur ein Name als möglicher Nachfolger. Andreas Bovenschulte. Einstimmig sei dann auch die Entscheidung für ihn im Vorstand der Bremer SPD gefallen, sagt die Vorsitzende Sascha Aulep. Er stehe für den sozialen Zusammenhalt, habe Erfahrungen auch als SPD-Landesvorsitzender und außerdem als Unterhändler einen maßgeblichen Anteil an dem neuen Koalitionsvertrag. Erst vergangene Woche wurde Bovenschulte zum Fraktionsvorsitzenden der Bremer SPD gewählt. Davor war er noch Bürgermeister in der niedersächsischen Nachbargemeinde Weihe. Er gilt als linker Sozialdemokrat und als großer Verfechter der Rekommunalisierung. So setzte er sich als Vorsitzender der Bremer SPD in den Jahren 2010 bis 2013 federführend für den Teilrückkauf des Energieversorgungsnetzes ein. Am Samstag wird der Landesparteitag der SPD über Andreas Bovenschulte, aber auch über den Koalitionsvertrag abstimmen. Der steht dann auch bei dem Landesparteitag der Grünen zur Abstimmung. Die Linken lassen alle Mitglieder des Landesverbandes entscheiden. Das Ergebnis liegt voraussichtlich am 22. Juli vor.
Der Klimawandel kann durch nichts so effektiv bekämpft werden wie durch Aufforstung. Zu diesem Schluss kommen Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich in einer im Fachmagazin Science veröffentlichten Studie. Dietrich Karl Meurer.
Weltweit stehen bis zu 1 Milliarde Hektar Land zur Verfügung, um aufgeforstet zu werden. Das ist eine Fläche so groß wie die USA. Das haben die Forscher der Technischen Hochschule ETH Zürich berechnet und dabei bewusst landwirtschaftliche Flächen und Städte ausgelassen. Die auf dieser Fläche wachsenden Bäume könnten dann etwa 205 Milliarden Tonnen Kohlendioxid binden. Das ist etwa ein Viertel von dem, was wir heute in der Atmosphäre haben. Durch Aufforstung könne man, so heißt es in der im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlichten Studie, das vom Weltklimarat beschlossene Ziel erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Bäume pflanzen sei damit das wirksamste Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Das größte Potenzial zur zusätzlichen Bewaldung haben der Studie zufolge die flächenreichen Länder Russland, Kanada, die USA, Brasilien, Australien und China. Bei der Aufforstung im Kampf gegen den Klimawandel müsse man jedoch schnell vorgehen, sagen die Forscher, denn es dauere Jahrzehnte, bis die Wälder ihre volle Fähigkeit als CO2-Speicher entwickelt haben. Die Wissenschaftler sagen, notwendig sei es zudem, die Verwendung von fossilen Brennstoffen und unserer Ernährungsweise in Frage zu stellen.
In Mecklenburg-Vorpommern kämpfen die Einsatzkräfte immer noch gegen die seit Tagen andauernden Waldbrände. Isabel Widosch.
Die Ortschaft Alt-Jabel bleibt bis auf Weiteres evakuiert. Auf das Dorf mit sonst 280 Einwohnern konzentrieren sich die Einsatzkräfte. Unter anderem 6 Wasserwerfer, 3 Löschhubschrauber und weitere Einheiten mit Spezialtechnik sind im Einsatz. Und sie erzielen kleine Erfolge. Die Flammen, die am Morgen noch 300 Meter von dem Dorf entfernt standen, wurden auf 420 Meter zurückgedrängt. Wann die Bewohner in ihre Häuser zurück können, ließ der Einsatzstab aber offen. In der Zwischenzeit berät die Politik, wie das Gebiet dauerhaft zu schützen ist. Am Vormittag machte sich Umweltministerin Schulze ein Bild von der Situation vor Ort. Landesumweltminister Backhaus hat noch einmal die Forderung der Landesregierung nach einem stärkeren Engagement des Bundes beim Brandschutz auf munitionsbelasteten Flächen erneuert. Er schätzt, dass dazu 35 Millionen Euro benötigt werden. Von dem Geld sollen Sicherheitsriegel für alle 15 Gemeinden, die im direkten Umfeld des Truppenübungsplatzes liegen, gebaut werden. Außerdem sollen in den Gemeinden Tiefbrunnen zur Löschwasserversorgung gebohrt werden.
Auf der sizilianischen Insel Stromboli hat die Feuerwehr Brände bekämpft, die nach dem Vulkanausbruch gestern entstanden sind. Nicolas Nützel.
Es gibt ständig vulkanische Aktivitäten auf Stromboli. Doch der jetzige Ausbruch sei einer der stärksten seit Mitte der 1980er Jahre gewesen, berichten italienische Fachleute. Gestern war ein 35-jähriger Italiener am Hang des Vulkans gestorben. Er sei wahrscheinlich tödlich gestürzt, als er sich in Sicherheit bringen wollte, berichten italienische Medien. Ein Wanderer, der mit ihm gemeinsam unterwegs war, sei schwer verletzt worden. Gleichzeitig heißt es, rund 100 Menschen hätten die Vulkaninsel verlassen, aus Angst vor weiteren Eruptionen. Der Ausbruch hatte auch Wald- und Buschbrände ausgelöst. Feuerwehrleute sind dabei, die Brände zu löschen. Der Bürgermeister Marco Giorgiani berichtete, vor allem rund um die Ortschaft Ginostra sei eine dicke Schicht aus Bimsstein und Vulkanasche niedergegangen. Es sehe ein wenig aus wie nach einem Krieg, sagte er. Doch er betonte gleichzeitig, es gebe keinen Grund, völlig verängstigt zu sein. Man müsse jetzt aufräumen, aber die Insel kehre schon wieder zur Normalität zurück, erklärte der Bürgermeister. Der rund 100 Kilometer nördlich von Sizilien gelegene Stromboli ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Gleichzeitig ist die Insel, die durch ihn gebildet wird, ein beliebtes Ziel für Touristen, sowie der gesamte Archipel der Liparischen Inseln, zu dem Stromboli gehört.
Und den Tag an der Börse in Frankfurt fasst Jan Plate zusammen.
Anleger setzen weiter auf sinkende Zinsen durch die Notenbanken. Unter anderem bedeutet das, die Europäische Zentralbank könnte noch diesen Monat oder im September den Strafzins für Banken noch tiefer ins Minus drücken, wenn sie Geld bei der EZB parken, statt es an die Wirtschaft zu geben. Derzeit liegt der Strafzins bei -0,4%. Er könnte schon bald bei -0,5% liegen. Was Händlern zufolge unter anderem am Anleihemarkt zu sehen ist, die 10-jährige deutsche Bundesanleihe notiert mittlerweile mit einem Minus von 0,41%, stärker im Minus als der bisherige EZB-Zins, der sich aber bald ändern könnte, so die Spekulation. Mit der Hoffnung auf weiter niedrige Zinsen, Konjunkturstützen und Gewinne der Unternehmen hat der DAX sein neues Jahreshoch erreicht. Den Tag beschlossen hat der DAX mit einem kleinen Plus bei 12.630 Punkten. Außerdem warten Anleger auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, der morgen veröffentlicht wird. Beim Industriekonzern ThyssenKrupp waren Anleger heute etwas verschreckt nach einem negativen Analystenkommentar. Unter anderem hieß es vom Bankhaus Metzler, der derzeit favorisierte Teilbörsengang der lukrativen Aufzugssparte verschaffe dem Unternehmen zwar Zeit, löse aber die Probleme nicht. Vielmehr werde eine massive Gewinnwarnung befürchtet wegen des Stahl- und Autogeschäftes. Aktien von ThyssenKrupp haben heute 2% verloren.
Der 4. Juli, der Unabhängigkeitstag in den USA, wird dort traditionell mit unbeschwerten und weitestgehend unpolitischen Festen gefeiert. Das ändert Präsident Trump heute. Er lässt eine Militärparade in Washington auffahren und er wird eine Rede halten. Das spaltete die Nation und daran entzündet sich Kritik. Kurz vor der Sendung habe ich mit Arthur Landwehr, Korrespondent in Washington, gesprochen. Bei ihm ist es jetzt später Nachmittag. Ich habe ihn zuerst gefragt, was bisher passiert ist.
Er ist friedlich verlaufen, das kann man schon mal sagen, aber es sind auch Tausende von Menschen aus dem Umland in die Stadt gekommen. Anscheinend sehr viel mehr, als das früher der Fall war. Da war das eine Veranstaltung der Menschen aus der Stadt in der Stadt. Aber jetzt sind viele aus dem Umland gekommen, zum Teil auch von weit her, um Donald Trump zu sehen. Sie sagen, das ist eine Chance, um einmal diesen Präsidenten live zu erleben. Und es sind eben vor allen Dingen seine Anhänger, die jetzt hier in die Stadt gekommen sind.
Was steht heute noch auf dem Programm?
Ja, das ist zum einen die Rede Donald Trumps. Die wird gegen 18.30 Uhr unserer Zeit, also 0.30 Uhr ihrer Zeit, stattfinden. Danach wird es einen Überflug von mehreren Flugzeugen über die National Mall, also die große Grünfläche im Zentrum der Stadt Washington, geben. Da wird zum einen die Air Force One, also die große Maschine des Präsidenten, fliegen und zu sehen sein. Dann mehrere F-18 Kampfflugzeuge und die Blue Angels, das ist die Kunstflugstaffel der Navy. Die alle sind hier zu sehen und das ist etwas, was vor allen Menschen, die von außen gekommen sind, die so etwas relativ selten sehen, doch auch erwarten und worauf die sich freuen.
Jetzt hat Trump ja schon im Vorfeld einiges an Kritik einstecken müssen für seine Umgestaltung dieses Unabhängigkeitstages. Woher kommt die Kritik und warum?
Sie ist zum einen politisch, dass man sagt, das hat mit dem Unabhängigkeitstag überhaupt nichts zu tun, sondern es sei einzig und allein eine Wahlkampfveranstaltung des Präsidenten und es gehe nicht an, dass die Stadt oder der nationale Parkservice das auch noch zu bezahlen habe und das Ganze eben zu Lasten der Bevölkerung von Washington geht. Wenn man das schon macht, dann hätte es bitteschön aus der Wahlkampfkasse des Präsidenten bezahlt werden müssen. Das ist ein Teil der Kritik. Ein anderer kommt aber wohl auch vom Militär. Denn das Militär sagt, wir sind politisch unabhängig. Selbstverständlich, wenn der Präsident als Oberbefehlshaber sagt, ich möchte Flugzeuge, ich möchte Panzer in die Stadt stellen, damit die Menschen das sehen können, damit der 4. Juli mit dem Militär verknüpft wird, dann machen die das. Aber sie sagen, wir sind unabhängig und wir wollen nicht in die politische Auseinandersetzung der Tagespolitik einbezogen werden.
Haben sich denn auch auf der anderen Seite die Unterstützer von Trump zu Wort gemeldet?
Es gibt sehr viele, die sagen, ja, endlich ist ein Präsident da, der wieder die Stärke Amerikas zeigt. Das ist genau das, was wir brauchen. Und ich habe hier auch einige gehört, die insbesondere auf den Ort hinweisen, an dem er diese Rede hält. Das ist vor dem Lincoln Memorial. Und das ist genau die Stelle, an der Martin Luther King seine Ich habe einen Traumrede gehalten hat. Und da gab es einige, die sagen, jetzt bin ich extra gekommen, weil wer damals dabei war, der hat ein Leben lang gesagt, ich war dabei und ich möchte jetzt sagen können, dass ich dabei war, als dieser Präsident diese Rede gehalten hat. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die in die Stadt gekommen sind, um gegen die Veranstaltung zu protestieren. Diese Protestaktionen sind aber klein geblieben und vor allen Dingen aber auch friedlich.
Informationen von Arthur Landwehr aus Washington. Im Fall um massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüchte gibt es einen neuen Beschuldigten. Auch der Prozess ging heute weiter. Informationen von Mischa Dahlmann.
Der neue Beschuldigte ist ein 57 Jahre alter Mann aus Steinheim im Kreis Höxter. Er soll nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ein guter Freund von Mario S. gewesen sein. Mario S. ist einer der beiden Hauptangeklagten am Detmolder Landgericht. Er hatte schon gestanden, dass er über 160 Mal Kinder missbraucht hat. Jetzt ist bekannt, dass er und der neue Beschuldigte sich über Jahre hinweg eine Parzelle auf dem Campingplatz in Lüchte geteilt haben. Und sie hatten in Steinheim beide die gleiche Adresse. Und weil es jetzt neue Hinweise gegeben hat, durchsucht die Polizei seit gestern die Campingparzelle und die Wohnung des Mannes. Und das sorgt für neue Diskussionen. Auch am Detmolder Landgericht, wo heute weiter gegen zwei Angeklagte wegen hundertfachem Kindesmissbrauchs verhandelt wurde. Für Opferanwalt Peter Wüller kamen die neuen Entwicklungen nicht überraschend.
Wenn ich von Beteiligten höre, dass der Angeklagte einen Spitznamen hatte, nämlich der Pedo-Adi, also der pädophile Adi, dann gehen mir die Nackenhaare hoch. Es wussten mit Sicherheit sehr viele Menschen davon und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es mit mehr als drei Tätern zu tun haben.
Die Vorwürfe gegen den neuen Beschuldigten wiegen schwer. Im Jahr 2018 gab es schon einmal eine Anzeige gegen ihn. Bei einem Campingplatzfest soll er eine damals 15-Jährige vergewaltigt haben. Das Verfahren wurde aber aus Mangel an Beweisen eingestellt. Da stand es offenbar Aussage gegen Aussage. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung soll der 57-Jährige auch den Kontakt zwischen dem Angeklagten Mario S. und mehreren seiner Opfer hergestellt haben. Außerdem soll der neue Beschuldigte auch ein Verwandter von mehreren Opfern im Missbrauchsprozess sein. Der Mann scheint also tief mit drin gesteckt zu haben in den schrecklichen Vorfällen auf dem Campingplatz. Im Moment ist er aber noch auf freiem Fuß. Anwalt Peter Wüller ist der festen Überzeugung, dass noch weitere Beschuldigte auftauchen werden.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass lediglich zwei Täter dort agiert haben auf dem Campingplatz. Dafür haben wir viel zu viele Opfer. Wir haben Dutzende Kinder, die missbraucht worden sind. Wir haben ein ganz perfides Kindertauschsystem, was dort entwickelt worden ist. Kinder sind von einem Angeklagten dem anderen Angeklagten überlassen worden.
Doch warum sind die Behörden dem neuen Beschuldigten erst jetzt auf die Spur gekommen? Weil es erst jetzt die Hinweise gegen den 57-Jährigen gegeben hat, erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul heute im Innenausschuss. Es hat demnach gestern eine Befragung durch die Polizei gegeben. Ein Mädchen, das zu den Opfern im laufenden Missbrauchsprozess gehört, konnte erst gestern befragt werden, weil es sich noch so wörtlich im Stabilisierungsprozess befindet und medizinisch noch nicht in der Lage war, früher eine Aussage zu machen. Zudem seien die Ermittlungen in dem Fall laut Reul noch längst nicht abgeschlossen. Opferanwalt Roman von Alvensleben befürchtet, es könnte ein regelrechtes Netzwerk geben.
Also ich habe ja weitere Hinweise immer bekommen und die sind wohl auch mitgeteilt worden, dass auch Andreas V. weitere Parzellen unter seiner Kontrolle gehabt haben soll. Da ist ja auch nie durchsucht worden. Jetzt gibt es weitere Beschuldigte. Auf jeden Fall mehr Mitwisser und mehr Mittäter. Das denke ich von dem Moment an, wo ich diesen Fall als erstes in die Hände bekommen habe.
Morgen geht der Prozess gegen die Hauptangeklagten Andreas V. und Mario S. in Detmold weiter.
Der Bericht von Mischa Dahlmann. Die Deutsche Umwelthilfe, kurz DUH, kann weiterhin ungehindert abmahnen und klagen, wenn Unternehmen gegen Verbraucherschutzvorschriften verstoßen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe sah heute keine Anhaltspunkte dafür, dass die Umwelthilfe bei ihren Klagen Rechtsmissbrauch betreibt. Uschi Götz berichtet.
In Berlin sprach Umwelthilfe-Geschäftsführer Jürgen Resch von einem Grundsatzurteil, das künftig die Verbraucherrechte stärke.
Wenn der Staat sich weigert, Industrie und Handel und hier insbesondere die Automobilindustrie zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden, dann muss sogar die Zivilgesellschaft das Recht haben, hiergegen vorzugehen. Und Dafür hat uns der Bundesgerichtshof heute mit seinem Urteil den Rücken entsprechend gestärkt.
Die deutsche Umwelthilfe hatte den Fellbacher Autohändler Dietrich Klotz in der Vergangenheit abgemahnt. Der Autohändler habe nicht ordnungsgemäß im Internet über Spritverbrauch und CO2-Ausstoß eines Neufahrzeuges informiert, so der Vorwurf. Den Fehler gab der Händler zu, die Unterlassungserklärung unterschrieb er jedoch nicht, auch weil er das Vorgehen der deutschen Umwelthilfe für rechtsmissbräuchlich hielt und überzeugt davon war, dass das eingenommene Geld nicht für den Verbraucherschutz genutzt wird. Dieser Ansicht widersprachen heute die Bundesrichter.
Wir haben darin für sich genommen, in der Erzielung von Überschüssen und der Verwendung für andere Zwecke, keinen Anhaltspunkt für einen Rechtsmissbrauch gesehen. Das wäre möglicherweise anders zu beurteilen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Verbraucherschutz nur vorgeschoben wird von der Klägerin, um damit dann eben Einnahmen generieren zu können, die für andere Zwecke als der Verfolgung von solchen Verstößen eingesetzt werden. Dafür haben wir aber keine Anhaltspunkte gesehen.
So Thomas Koch, Vorsitzender Richter. Rund 30 Verstöße mahnt die Umwelthilfe wöchentlich nach eigenen Angaben ab. Daraus erzielte die Organisation zuletzt gut ein Viertel ihrer Einnahmen. Laut jüngstem Jahresbericht knapp 2,2 Millionen Euro allein im Jahr 2017. Doch auch mit Blick auf die Gehälter der Geschäftsführer konnten die Bundesrichter keine Gewinnerzielungsabsicht erkennen.
Kann ausgeschlossen werden, dass die Klägerin hier nur tätig geworden ist, um ihren Geschäftsführern ein schönes Gehalt zu verschaffen und dass sie hier nicht vorwiegend mit der Absicht gehandelt hat, Verbraucherinteressen zu verfolgen.
Und noch einen Vorwurf wies der BGH heute in seiner Urteilsbegründung zurück. Spenden von Toyota an die deutsche Umwelthilfe haben demnach nicht zu einer unsachlichen Ungleichbehandlung von Toyota geführt, wie es heißt. Mit anderen Worten, der Autobauer Toyota wurde trotz Spenden nicht von der DUH geschont. In einer ersten Reaktion bedauerten der Fellbacher Autohändler Klotz sowie die Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart das Urteil. Die genaue Urteilsbegründung gelte es abzuwarten, betonte Christian Rehr, Geschäftsführer der Kraftfahrzeuginnung heute in Karlsruhe.
Wir werden nicht nachlassen in unseren Bemühungen. Das Bundesverfassungsrecht könnte noch anstehen, der Europäische Gerichtshof könnte noch anstehen.
Man werde jede Möglichkeit weiterer rechtlicher Schritte nutzen, kündigte der Geschäftsführer der Kraftfahrzeuginnung an, der auch im Namen des Autohändlers sprach.
Uschi Götz berichtete. Seitdem Elektro-Tretroller im Straßenverkehr zugelassen sind, sieht man auch in deutschen Städten immer mehr von ihnen. Es gab auch schon Unfälle. Der TÜV Rheinland hat heute Tipps zum sicheren Umgang mit den neuen Gefährten gegeben. Frank Überall berichtet.
Jens Peuker stellt sich in Position. Gekonnt schiebt er den Roller an, balanciert sich auf dem schmalen Brett des Rollers aus und hält den Lenker auf beiden Seiten beherzt fest. Als Prüfer des TÜV Rheinland brettert er über eine Teststrecke. Was da beim Drüberfahren so klappert, sind Hindernisse, wie man sie überall auf Radwegen und Straßen findet. Auf der Teststrecke des TÜV in Köln findet man Bordsteinkanten, Dellen in Betonwegen, glatten und geriffelten Untergrund. Jens Peuker hat den Bogen raus. Als erfahrener Tester weiß er natürlich, wie man die Herausforderungen meistert. Ohne Übung sei das kaum möglich, da drohe Ungemach.
Im schlimmsten Fall das unbeabsichtigte Absteigen vom Fahrzeug, sprich hinfallen.
Deshalb sieht Jens Peuker auch martialisch aus bei seinem Test. Ein eindrucksvoller Helm, feste Jacke und Schuhe und er hat sogar dicke Handschuhe an. Sicher kein Outfit, um sich in der Sommerhitze am Straßenrand spontan einen E-Scooter zu leihen. Trotzdem nötig, meint der Experte. Ähnlich wie beim Mountainbike-Fahren drohten sonst schlimme Verletzungen.
Ich weiß, was passiert, wenn man hinfällt, dann ist ein Integralhelm ratsam und das Erste, womit man sich abstützt, sind die Hände. Also dementsprechend kann man das gerne auf den E-Scooter und auf den Straßenverkehr übertragen. Ob man das dann letztendlich macht, ist jedem selbst überlassen.
Technisch prüft der TÜV neben anderen Anbietern die E-Roller vor einer Zulassung auf Herz und Nieren. Der Risikofaktor sei schlicht der Mensch, meint Thomas Rohr vom TÜV Rheinland.
Üblicherweise ist man mit dem Fahrrad vertraut, der eine oder andere vielleicht mit einem Motorroller, aber da sitzt man drauf und hier steht man. Das ist also von den Fahreigenschaften ganz anders, als man es gewohnt ist. Und wenn Sie jetzt unvorbereitet auf so einen Roller steigen, dann kann das zu einer kritischen Situation führen. Deshalb appellieren wir oder raten dazu, erstmal in einem ruhigen Ecke üben, damit man sich an das Fahren, an das Bremsen und so gewöhnen kann.
Schließlich ist es gar nicht so einfach, auf dem schmalen Brett der Elektroroller das Gleichgewicht zu finden und zu halten. Man muss sich sehr darauf konzentrieren, Gashebel, Bremsen und Klingel zu bedienen, den Lenker festzuhalten und eben nicht hinzufallen. Spätestens beim Abbiegen wird das schwierig. Schließlich haben die meisten Modelle keinen Blinker und man muss den Arm rausstrecken. Ohne Übung ist das kaum möglich. Dass jede und jeder einen Elektroroller einfach am Straßenrand mieten und losfahren kann, sehen die Kölner TÜV-Prüfer kritisch. Sie fordern daher, dass jeder Nutzer zumindest Ahnung von den Regeln im Straßenverkehr haben sollte. Dazu wäre beispielsweise eine theoretische Prüfung sinnvoll, wie sie zum Mofa-Fahren nötig ist.
Frank Überall berichtete und jetzt ist mein Kollege Demi Broich ins Studio gekommen mit der Presseschau.
Erneut geht es um die Personalie von der Leyen und hierbei insbesondere um den Umgang der SPD mit dem Thema. Viele Kommentare beschäftigen sich zudem mit der BGH-Entscheidung zur Abmahnpraxis der Deutschen Umwelthilfe. Das Urteil kommt nicht überraschend, meinen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Die DUH ist nun einmal einer von rund 80 Verbänden, die als klageberechtigt beim Bundesamt für Justiz eingetragen sind. Diese Verbände, darunter Mietervereine und Verbraucherschutzzentralen, haben das Recht, Verstöße von Unternehmen gegen den Verbraucherschutz abzumahnen, dafür Gebühren zu verlangen und im Wiederholungsfall saftige Vertragsstrafen zu kassieren. Das Urteil ist ein guter Tag für Verbraucher, ein schlechter für Unternehmen und ein Offenbarungseid für den Staat, resümiert der Südkurier aus Konstanz. Tatsächlich wird die DUH oft zu Unrecht verteufelt. In den letzten Jahrzehnten hat sie einiges geleistet. Die Einführung des Katalysators, von schwefelarmen Kraftstoffen oder des Partikelfilters geht teils auf sie zurück. Die Ludwigsburger Kreiszeitung betont, die Umwelthilfe mag weiter polarisieren, aber bei nüchterner Betrachtung sind die Rechtsverletzer das große Ärgernis und nicht die Kläger. Dennoch bleibt sie eine fragwürdige Organisation, die nicht so schnell aus den Schlagzeilen geraten wird, befindet der Reutlinger Generalanzeiger. Das liegt auch daran, dass die DUH ein kleiner Verein ist, mit ein paar hundert Mitgliedern und dennoch eine Klagewelle in ganz Deutschland gegen Dieselautos finanzieren kann. Woher das Geld dafür kommt, wird immer ein heikler Punkt bleiben. Die Organisation betreibt ein Geschäftsmodell, das dem Windiger Abmahnvereine nicht ganz unähnlich ist, beklagt auch die Volksstimme aus Magdeburg. Die DUH macht jede Woche etwa 30 Verstöße, mahnt etwa 30 Verstöße ab, führt rund 400 Gerichtsverfahren im Jahr und erzielt daraus nach eigenen Angaben mehr als ein Viertel ihrer Einnahmen. 2,2 Millionen Euro waren es 2017. Den Eindruck, dass es mehr um den eigenen Gewinn geht als um das Wohl von Umwelt und Verbraucher, kann das Urteil des BGH nicht zerstreuen. Weiterhin Thema ist die ablehnende Haltung der SPD zur Nominierung der CDU-Politikerin von der Leyen als nächste Präsidentin der EU-Kommission. Purer Populismus, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und fragt, wo soll das enden? In Straßburg droht der SPD eine peinliche Niederlage, wenn Parteigenossen aus der EU beim besten Willen nicht mehr verstehen, wie die Deutschen gegen eine Deutsche sein können, mit der sie seit Jahren selbst regieren. Mit ihrer Kritik liegen die Genossen völlig richtig und stehen im Übrigen nicht alleine da, betont dagegen die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Aus Sicht der FDP ist der Vorgang auch ungeheuerlich. Dass nun eine Kandidatin förmlich aus der Torte springt, die während des gesamten EU-Wahlkampfes keine Rolle gespielt hatte, gibt letztlich Europaskeptikern Aufwind.
Dankeschön, Demi Broich. Und damit geht die Sendung, das war der Tag, auch zu Ende. Im Deutschlandfunk bringen Sie die Kollegen von den Informationen am Morgen ab 5 Uhr wieder auf den laufenden Stand. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Christiane Kess. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.